Hat wirklich gerade jemand seine Mucke angemacht? Da sind Mr. Mariachi, please. Please. Herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge des Podcasts. Diesmal mit mir Robin Drömer,
Felix Edeha
und Fabian Sand.
Ja, wir sitzen hier zusammen im schönen Berlin und freuen uns natürlich, dabei sein zu können. Wir haben schon große Diskussionen gehabt, wie wir das hier überhaupt angehen. Ich finde es relativ wichtig zu sagen, dass wir alle drei nicht nur schwarze Journalisten sind, sondern light-skinned schwarze Journalisten, die hier sitzen, weil gerade wieder viele Diskussionen geführt werden über Colorism und das ist einfach ein wirklich wichtiges Thema. Und jetzt, wo gerade uns so viele Leute die Aufmerksamkeit schenken, sollten wir nicht nur über Rassismus diskutieren, sondern auch über Colorism, also die Idee, dass je näher man an weiß irgendwie dran ist als schwarze Person, desto besser man ist, diese verrückte Idee, die wirklich Impact hat darauf, was für Jobs man bekommt, was für eine Plattform man bekommt und wie viel Rassismus man auch erfährt oder was für einen Rassismus. Das ist ein Thema, über das viel zu wenig geredet wird. Das sollte man jetzt hier vielleicht voranstellen. Wir haben uns getroffen als drei light-skinned schwarze Personen, die alle mit einer weißen Mutter und einem schwarzen Vater aufgewachsen sind, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Ich kann nicht.
Ja, ist jetzt einfach so. Ist halt einfach so. Ja, also damit wollen wir das gar nicht abhaken, denn es ist einfach wichtig, nochmal darauf aufmerksam zu machen. Vielleicht kriegen wir das in den weiteren Folgen ja auch anders hin. Ich würde mich freuen, auch mehr Darkskin-Perspektiven zu hören. Müssen wir auch selber mal sehen, wann wir zurücktreten können und irgendwie da mehr Raum geben können. Was aber nicht heißt, glaube ich, dass, ohne das jetzt zu relativieren, aber auch light-skinned people haben die Suche nach Identität, die man hat, Verwirrung, die man erlebt auch teilweise. Das ist eine ganz eigene schmerzvolle Erfahrung, die auch nicht aufzuwiegen ist gegen andere Erfahrungen. Vielleicht ist es ein guter Rahmen jetzt mal, um auch darüber zu sprechen.
Wir kommen alle aus Norddeutschland. Ich sehe Norddeutschland jetzt eher als weltoffener an, als vielleicht zum Beispiel andere Teile in Deutschland. Wie habt ihr denn eure Kindheit erlebt? Kannst einfach mal erzählen, Fabian, wie es bei dir war? Wie bist du so aufgewachsen mit deiner Family?
Wie ihr zwei auch, bin ich mit einer weißen Mutter, mit einer weißen alleinerziehenden Mutter aufgewachsen. Und muss glaube ich aber auch sagen, dass Lübeck, ich komme aus Lübeck, eine recht beschauliche, aber Großstadt ist, eine beschauliche Großstadt ist, die sich natürlich nochmal anders verhält als so ein dörflicher Raum oder sowas. Also klar habe ich irgendwie auch davon profitiert, dass städtische Räume da irgendwie auch anders mit nicht weißen Personen umgehen, so in general, würde ich behaupten. Meine Kindheit war irgendwie sehr behütet, sehr urdeutsch, würde ich fast sagen. Also meine Familie ist eine Working Class, Otto-Katalog, RTL-Abendprogramm-Familie, which I loved. Ich hatte eine echt schöne Kindheit, die aber ganz klar davon geprägt war, dass meine Mutter halt Struggles hatte. Also Struggles hatte als alleinerziehende Mutter auf jeden Fall, aber auch Struggles hatte als alleinerziehende Mutter mit einem schwarzen Kind, die überhaupt nicht in der Lage war, sich um ein schwarzes Kind zu kümmern, was so alles angefangen bei Haircare bis hin zu so Struggle-Care, wenn man so will, zu tun hat. Also das hat auf jeden Fall meine Kinder geprägt, aber auch alles Dinge, die ich erst seit vielleicht 8 Jahren, 10 Jahren verstehe. Also ich glaube, ich habe lange nicht verstanden, was mit mir anders ist. Ich glaube, das ist irgendwie was, was vielleicht viele Menschen so innerhalb von, oder viele schwarze Menschen innerhalb von weißen Surroundings erleben. Ja, hab ganz lange gedacht, okay, ich bin irgendwie das Alien, warum sind meine Haare eigentlich so komisch, ich check's nicht. Was einfach daran liegt, dass ich keine schwarzen Peers hatte, keine schwarzen Identifikationsfiguren direkt in meinem Familienumfeld. Und das hat auf jeden Fall mein Upbringing krass beeinflusst.
Wie war das bei dir, war so dein Schwarzsein, dass du schwarz bist, so als einziges Kind in der Familie, war das Thema bei euch? Weil bei mir war das nie Thema, also es wurde eigentlich kaum thematisiert, nur manchmal so in einer exotischen Art und Weise so.
So Exotisierung war auf jeden Fall ein Ding. Es war so krass, okay, Fabienne hat irgendwie diese krassen Haare. Es ist halt mega absurd, so was sollen wir mit diesen Haaren machen? Weil ich hätte gerne deine Haare. Oder wir können nicht zum fucking Friseur gehen, weil der Friseur kommt halt nicht mit deinen Haaren klar. Oder so auch so Grundschulerfahrung wie so. Also meine Haare waren ein krasses Ding. Das habe ich irgendwie ganz lange nicht verstanden. Und meine Familie hat es irgendwie auch einfach nicht gecheckt. Und ich dachte dann irgendwann, ich habe dann so gecheckt, okay, mein Vater kommt halt aus Afrika. Da wurde aber irgendwie auch nicht so richtig drüber gesprochen. Also mein Vater kommt aus Afrika, okay, that's the thing. Und ich war dann so, ah ja, cool, König der Löwen, amazing. Da habe ich immer so, ich weiß es noch, ich habe dann zum 8. Geburtstag so ein Buch bekommen, das heißt Tippi aus Afrika. Halt so ein Buch, wo so ein White Girl Safari halt so mit Tieren redet, aber so ein reportagenmäßiges Buch, so voll strange. Und ich dachte so, wow. I get it, das ist Afrika, okay, that's me, but not me, aber that's me, so Tippi, das bin ich irgendwie, ich rede mit Tieren, wenn ich nach Afrika komme und dachte, also hatte ein ganz verzerrtes, absurdes Bild von Afrika und ich glaube, es gibt ganz viele Gründe dafür, dass meine Familie nicht so richtig in der Lage war, zu besprechen oder zu thematisieren, was es bedeutet oder was so meine andere Hälfte von Familie für mich heute bedeutet, sozusagen. Also es gab so eine ganz große, vielleicht so ein Wissensgefälle auch. Es gibt ganz viele so, also meine Familie ist einfach keine akademisch geprägte Familie. Es wurde sich einfach nie mit so Kontexten, die nicht auf Deutschland bezogen waren, auseinandergesetzt. Da gab es ganz viel so Möglichkeiten irgendwie für meine Familie nicht so. Und deswegen gab es auch nie so eine Heranführung zum Beispiel. Aber mich würde voll interessieren, ob es so einen Versuch gab, das in euren Familien so zu thematisieren. Das beschäftigt mich oft, so wie man dann, wenn man irgendwie auch alleine sich damit fühlt, so als Mutter oder als Vater mit einem nicht weißen Kind, wann es diesen Moment gibt zu checken, okay, mein Kind ist halt nicht weiß. Ich glaube, meine Mutter hat es gar nicht gecheckt ganz lange. Also meine Mutter war gar nicht in der Lage, das zu benennen.
Meine Mutter hat es nicht irgendwie ausgeblendet oder so. Für sie war das voll Thema. Ich kann mich da mega mit dir identifizieren. Also so, was alleinerziehenden Struggles angeht und so. Und dann auch in einem weißen Surrounding als weiße Frau mit einem schwarzen Kind, wo die ganzen Blicke kommen und sich die Nachbarschaft irgendwie zusammenrottet. Das ist richtig so ein Scheißspießer. Ja, was soll das? Ist das geklaut? Ist das gekauft? So, ja, so wirklich schlimm. Aber meine Mutter hat immer versucht, mir das so, wenn ich jetzt zurückdenke, auf einer positiven Art und Weise zu vermitteln, die vielleicht dann auch manchmal so borderline positive racism war oder nicht borderline, sondern ganz klar. Aber sie wollte einfach so versuchen, dass ich dann Selbstbewusstsein habe von Anfang an und irgendwie so gesagt, ja, dein Vater ist schwarz, dein Vater kommt aus Ghana und dein Vater ist war ein Prinz und es hat immer das richtig groß gemacht und er war ein großartiger Musiker, weil Schwarze können sowieso viel besser Musik machen als weiße Leute und das hast du auch. Und also die können sowieso auch, er konnte richtig gut singen und tanzen und das kannst du auch alles. Das ist natürlich, klang auch so ein bisschen so, okay, da wird jetzt auch so, wer ist dieser Mann? So, ich habe das alles nur so halb geglaubt. Auch so, ich habe gemerkt, da wird jetzt irgendwie ein Bild für mich gemalt. So, und aber es war eine, so, ich sag mal, in dem Sinne, so Versuch, mir zu sagen, so, hey, sei lieber stolz darauf und dass du was Besonderes bist. Und trotzdem war es natürlich irgendwie voll daneben, weil ich dann so eine Schablone hatte, wo ich dachte, okay, that's me, so, das muss ich dann auch, Music und so, okay, I guess, that's it, so.
Aber wie alt warst du da?
Da war ich noch voll jung, also das war echt so Vorschulalter, Grundschule.
Und wann ist das Bild so gebröckelt? Also wann hast du so angefangen daran zu zweifeln, so denken so, okay, Mom,
oh, das ist voll die gute Frage, ne? Wenn man merkt, dass nicht immer nur alle Leute positiv darauf reagieren, dass du schwarz bist, so, das fängt ja schon in der Schule an, kriegst du bestimmte Wörter an den Kopf geworfen und es war auch immer so, zum Beispiel, ich hatte so einen Klassenkameraden oder das war auch mein Nachbar eine Zeit lang und wir haben immer Wettrennen gemacht, damals noch in der Grundschule und es war, am Anfang war es noch immer so, ja, du bist nur schneller, Robin, weil du diese Schuhe hast, wo der Puma drauf ist und deswegen kannst du auf jeden Fall schneller rennen, lass mal Schuhe tauschen, bla bla und irgendwann war es dann aber so, ja, weil du aus Afrika kommst und so, ne? Und weil man da so, da jagen die halt wilde Tiere so mäßig, so nach dem Motto. Und da ich schon gedacht, so, what? Wow. Und ja, voll, wie Kinder manchmal so denken.
Ja.
Oder von wem er das gehört hat, I don't know. So, das muss man sich dann auch fragen. Ne? Also vorher hatte er diese Assoziation nicht und dann auf einmal ab einem bestimmten Alter, und das muss dann vielleicht so 7 gewesen sein oder so, 7, 8, dann war das auf einmal da. Und dann kommen andere Wörter und so und die Beleidigung, die man hier jetzt nicht reproduzieren muss. So. Aber da habe ich gemerkt, okay, das ist doch ein bisschen ambivalenter, als das bis jetzt präsentiert wurde.
Auf jeden Fall. Du hast gerade irgendwie, glaube ich, auch gesagt, dass so die Blicke auch kamen so früher, wenn man mit seiner Mama unterwegs war. Und es war auch ganz krass bei mir als Kind. Also ich habe das auch, ich habe diese Blicke schon auch, glaube ich, sehr, sehr früh gespürt auch. Ich habe mir immer ausgemalt, was die Menschen wohl denken würden, die gerade gucken. Also die denken jetzt bestimmt, okay, krass. Also ich weiß nicht, wie alt ich war, vielleicht 11 oder 10 so um den Dreh. Also wo ich jetzt schon ein bisschen auch ein bisschen denken konnte.
Vorher war nur Stille.
Genau. Vorher war nur Playmobil. Beyblade.
Yu-Gi-Oh!
Nee, ich hab immer so gedacht, ey, die Leute denken jetzt bestimmt, wo ist denn der Vater? Ist es überhaupt ihr Kind? Die hat jetzt bestimmt irgendwie mit einem schwarzen Mann was gehabt und jetzt ist der weg und jetzt, weiß nicht, sitzt sie da alleine mit ihrem Kind, das geht da gar nicht. Und ja, das sind so richtig strange Gedanken, so die ganze Zeit auch in meinem Kopf waren. Und die ich, glaube ich, aber auch nur in meinem Kopf hatte, weil ich wusste, dass es sie gibt. Also weil ich das schon von vielen Menschen gehört habe, dass die so denken.
Das Narrativ auch immer wieder so aufkam, dieses Narrativ von wegen so, ah ja klar, dein Vater ist schwarz und er ist nicht mehr da, so obviously he's not. So, ne? Und ja klar, also das machen halt schwarze Männer so, was natürlich auch das Bild von so schwarzen Männern für mich geprägt hat, weil ich so war so, okay, krass, dieser schwarze Mann hat eine Familie und lebt hier in Deutschland. So, okay, das ist insane, bei mir ist das nicht passiert. Also ja. Ich habe da früher so drüber gedacht, weil es nie so richtig anders kommuniziert wurde und habe dann irgendwie auch, ich glaube, ich habe relativ früh gemerkt, dass mir so eine schwarze Person in meinem Umfeld fehlt, ohne das zu benennen, weil ich gemerkt habe, okay, ich bin ganz, ganz anders. Ich bin immer noch, also ich bin auch charakterlich ganz, ganz anders als meine Familie, was irgendwie so Othering nochmal zu einem anderen Ding macht, weil ich immer noch so ein bisschen das Alien bin und mich dann auch manchmal so fühle. Aber ganz abgesehen davon, dann irgendwann schon recht früh, ohne Worte dafür zu finden, geschnallt habe, so, ich gehöre zu euch, aber irgendwie auch überhaupt nicht. Und irgendwie das so jeden Tag nicht so. Und ich war dann auch so die Erste, fand ich auch spannend, wie das bei euch so ist, die Erste, die Abi gemacht hat, so in meiner unmittelbaren Familie, was auch ein krasses Ding war, aber was dann irgendwie auch so von einigen Teilen meiner Verwandten als so ein bisschen so, ah ja, also, ja, keine Ahnung, Fabienne hat irgendwie eh immer voll die Sonderrolle, weil sie hat irgendwie auch mehr Aufmerksamkeit als so die anderen Cousins und Cousinen gehabt, weil sie halt so aussieht, wie sie aussieht. Und dann wurden irgendwie so komische Brücken gesponnen, ja, Erklärung gesucht, weshalb ich jetzt irgendwie was mache oder keine Ahnung oder irgendwie anders bin und sowas. Und das kam immer wieder darauf zurück, dass mein Vater halt schwarz ist so. Und das ist total das strange Gefühl, wenn diese Person, über die ganze Zeit gesprochen wird, beziehungsweise nicht so richtig gesprochen wird, eigentlich auch nie da ist, um das zu erklären oder um darüber mit dir zu sprechen oder so, ne? Und
ja, kann ich mich mit allem identifizieren, auch gerade was du gesagt hast, Felix, mit den Blicken, die von Leuten kommen und darüber nachzudenken, was die Leute gerade denken. Das hatte ich auch so eine Zeit lang, aber eigentlich hat sich das relativ geändert dann, als ich alt genug war, dass die Leute immer nur den einen Blick auf mich und meine Mutter hatten, nämlich die dachten, ich bin der Freund und von ihr. Ja, voll, weil ich sah schon mit so 12, 13 relativ alt aus und so, und das gibt's ja auch natürlich als rassistischen Stereotyp, so die ältere weiße Frau, die sich den jungen Schwarzen angelt. Und diese Blicke in diesem spießigen Ort, wo wir gewohnt haben, im Rande von Hamburg, habe ich natürlich gesehen. Aber weil wir dort so sowieso die Aliens waren und es immer irgendwie war, ich und meine Mom gegen den Rest, hat sich das auch relativ früh etabliert, dass man so gesagt hat, ja, I don't give a fuck, what do you think? So, ne? Denk doch, was du denkst. So, wir sind hier ein Team und alles andere ist mir egal. So,
aber ne? Wurdet ihr auch damit direkt konfrontiert?
Ja, wir wurden auch so mal angesprochen und wow, so, ne? Aber das war eher, also einmal so, ne? Ja, das waren immer diese Blicke und so, und du siehst so, okay, das ist so. Wo halten die jetzt Händchen oder ist das, was ist da? Daten die sich oder was ist das? Wie berühren die sich? Man sieht genau, wie die Leute das abchecken und so. Ne? Und ich habe das auch von anderen Mixed Race People gehört, dass sie dann immer, denen das sehr unangenehm war und dass sie dann extra gesagt haben, Mama oder so. Wie war das dann für euch so? Weil ich glaube, das ist so voll spezifisch Mixed Race, Light Skin, das eigene Verhältnis zum Schwarzsein irgendwie so, ne? Und so zu verstehen, okay, ich bin schwarz und that's me now. Und also nicht sowieso schon immer, aber so, ich glaube, wenn du zum Beispiel mit zwei schwarzen Elternteilen aufwächst und bei dir wird noch eine andere Sprache zu Hause gesprochen, vielleicht, dann ist es eine ganz andere Geschichte und du hast nicht so diesen Moment so, okay, jetzt muss ich erstmal irgendwie herausfinden, was ist das gerade eigentlich mit mir, sondern dir ist von Anfang an klar, du bist schwarz, im besten Fall bist du auch stolz, aber als Mixed-Race-Person ist das was anderes und das hat bei mir auch echt lang gedauert, weil man hat es natürlich immer von außen bekommen, so die Rassismus-Erfahrung, die wir jetzt hier auch schon aufgezählt haben, aber viel mehr war es so, okay, ich habe jetzt niemanden, was du eben auch schon angesprochen hast, Fabienne, der sozusagen, von wem kann ich denn mal lernen hier, wie man schwarz ist? So, von wem kann mir das beibringen? Und ich hatte so richtig lange, ich weiß, Felix, wir haben auch schon mal drüber gesprochen, so über zum Beispiel Afro-Shops. Ja. Unser Kollege Malcolm, der ja quasi im Afro-Shop aufgewachsen ist, so konnte es nicht fassen, dass wir so selten bis jetzt da waren. So, ich habe das jetzt erst für mich entdeckt in den letzten Jahren. So, und es waren sonst immer nur sehr kurze Besuche. Weil ich immer dachte so, hey, was, wenn ich da reingehe und die Leute merken, ich bin ja gar kein richtiger Schwarzer. Ich weiß ja gar nicht, wie es ist, schwarz zu sein. Ja. Und dann so impostermäßig, so, ey, du bist...
Du darfst es nicht. Du gehörst nicht hin. Ich habe mir die Haare relaxen lassen mit 10. Weil ich im Afro-Shop, ich war 10 oder 11 und das war total das krasse Ding, weil es auch in Lübeck krass teuer war. Ich weiß nicht, meine Tante hat mir das irgendwie bezahlt, weil meine Familie es natürlich auch total geil fand, dass ich endlich glatte Haare haben konnte. Wow. Und ich habe lange Zeit meine Haare nicht zeigen wollen, habe sie auch nie offen getragen und dann war ich so, okay, geil, ich sehe jetzt endlich aus wie alle meine Friends und wir gehen in diesen Laden. So, meine Mutter hat dann irgendwie, ich weiß auch gar nicht mehr, wie sie das angestellt hat, ich muss sie mal fragen, sich getraut, diesen Raum für sich zu erschließen und zu sagen, okay, wir gehen da jetzt hin. Meine Mutter ist da eigentlich nicht so progressiv, aber sie hat es dann irgendwie gemacht. Und wir waren da und ich war fix und fertig. Ich war so geschockt davon, so viele Leute zu sehen, die meine Haare haben und die dann irgendwie sich mit diesen Strukturen der Haare auseinandersetzen, die Shampoos für diese Haare haben. Und dann habe ich meine Haare relaxen lassen, habe geheult, Rotz und Wasser geheult. Weil es einfach tierisch weh tut. Nicht, weil es so emotional war, sondern weil es einfach tierisch weh tut. Nee, ich habe den Moment immer noch gar nicht verstanden. Ich meine, ich war super klein, so, ne? Aber tut einfach tierisch weh, es ist einfach schmerzhaft für die Kopfhaut. So Pain. Und dann kam ich da raus und die haben mir dann so zwei Braids geflochten, so links und rechts. Und ich weiß noch, dass ich total traurig war, weil ich so war, scheiße, die sehen jetzt gar nicht richtig glatt aus. Ich wollte doch so glatte Haare wie die Katharina haben. Fun Fact, ich wollte auch immer Katharina heißen, um so deutsch wie möglich zu sein, weil ich meinen Namen auch immer scheiße fand. So. Und glatte Haare und Katharina heißen war so mein Goal for life. Ja, und ich glaube, ich habe da auf jeden Fall das erste Mal gemerkt, dass es eine Welt gibt sozusagen und dass es Räume gibt und konnte die dann aber auch lange Zeit nicht betreten. Ich habe mein Schwarzsein irgendwie nie verstanden. Ich habe verstanden, mein Vater kommt aus Afrika. Ich habe nicht verstanden, was das bedeutet und ich habe auch nicht verstanden, was das für mich bedeutet, dass Leute sagen, oh Gott, ich glaube, du kannst mega gut singen, du hast ja auch voll die krasse Stimme, das ist ja mega absurd irgendwie, warum, du kannst bestimmt voll gut singen. Also ich...
Und bist du dann regelmäßig in den Aftershock gegangen?
Nee, zweimal zum Relaxen und dann war das auch over, weil es einfach tierisch weht hat, das hatte nichts mit der Erfahrung an sich zu tun, sondern einfach, weil ich gar nicht so richtig wusste, was so die Optionen sind. Ich gehe heute in Afro-Shops und kaufe mir Produkte oder so oder habe mir die Haare machen lassen oder sowas, aber so in meiner Jugend waren das so die einzigen Erfahrungen. Und ich glaube, verstanden, dass ich schwarz bin, habe ich, glaube ich, erst als ich so durch mein Studium Zugang zu akademischen Texten hatte. Ja, also auch schon vorher, weil klar, vorher kam einfach Situationen auf, die mich so ganz so leid da reingestupst haben, auch in Literatur. Aber als ich gelernt habe, mir akademische Texte und auch so Texte über Rassismus erschließen zu können, war ich so, okay, das ist ja krass, das ist ja ein Ding. So, das ist eine Struktur und ich bin Teil davon und mache Erfahrungen, die andere Menschen auch machen. Und ich glaube, ich habe ganz lange aus so einer Abwehrhaltung, aus so einer Schutzhaltung das nicht angehen wollen, weil ich glaube, diese ganze Familienhistorie für mich auch so teilweise so schmerzhaft war, dass ich das irgendwie nicht konnte. Und ich bin da immer noch auf der Reise. Also es dauert einfach total lange, weil ich mich auch ganz lange dafür geschämt habe, aber irgendwie so Hemmung hatte, darüber offen zu sprechen, dass mein Upbringing halt so ein bisschen chaotischer ist als das von meinen weißen Freundinnen, die alle so in zwei Elternhaushalten mit einem Geschwisterkind und mit einem kleinen Häuschen und so aufgewachsen sind. Das sind enge Freundinnen von mir, die ich bis heute gut kenne und schätze, aber ich habe ganz lange nicht verstanden, was mich eigentlich noch unterscheidet von denen. Ich war immer eher so, ich will eigentlich lieber dazugehören, ich will gar nicht darüber reden, was mich anders macht, so. Ja, es hat echt lange gedauert.
Ich finde es immer wieder crazy, wie doll das solche Momente mit den Haaren zusammenhängen. Ne? Das ist jetzt auch no shit. So, das weiß inzwischen auch jeder. Aber für mich ist es doch immer wieder überraschend, weil es für mich auch krass so war. Weil bei mir war immer so Seiten kurz, so oben noch ein Zentimeter länger. So, und so, weil man nicht, niemand wusste.
Wirklich? Hattest du immer kurze
Haare? Immer. Weil niemand wusste, also als Kind, ne? Weil niemand wusste, was man damit machen sollte, so. Und wie man die bürsten kann und so. Die Bürsten meiner Oma haben krass versagt an meiner, so, ja, trocken Bürsten. Und so, ich so, ah! Ja, voll. Und dann, ja, mach mal kurz, Herr Friseur. Und, aber dann mit 14 habe ich mir tatsächlich dann so eine Wende gehabt und dann Dreads machen lassen. Und bis ich 21 war, Dreads gehabt und auch richtig lang, dann so angefangen mit so ganz kleinen und dann bis zum Arsch wachsen lassen. Und das war für mich voll der Game Changer, weil ich so gesagt habe, ey, ich bin doch eigentlich, so, ich hatte so neue Identifikationsfiguren sowieso gewonnen. Ich habe zuerst wie alle meine White Friends Rock gehört und dann habe ich Lenny Kravitz entdeckt und dann habe ich irgendwie Bob Marley noch mehr embraced und habe ich gesagt, ey, ich mache mir jetzt auch Dreads und ich bin doch, ich bin doch wie die beiden. So und voll und ich spiele auch Gitarre und ich mache das jetzt. Und das hat voll so dazu geführt, so dass ich viel mehr darüber nachdenken musste, so, und weil von außen natürlich auch viel mehr Reaktion kam, noch dadurch, dass du mit Dreads unterwegs bist, das mit meinem Schwarzsein sich auseinanderzusetzen. Mhm. Aber es hat natürlich auch so andere Wellen geschlagen. Also ich finde, über Dreads kann man sowieso lange reden, aber ich wurde dann halt auch, wenn ich dann, wie gesagt, ich war 14, 15 und dann war ich auf Konzerten oder so oder unterwegs oder im Park irgendwie so, und dann wirst du so von größeren Leuten approached und kommst so, ey, größeren auch schwarzen und weißen Leuten, ey, hast du mal ein Paper und so, und ich war so, nee, sorry, ich war so. Und da war, ja, genau so. Und ich hatte so gedacht, oh nein, meine Whiteness kommt jetzt hier voll durch und sie sehen, dass ich gar kein richtiger Schwarzer bin. So, ich bin gar nicht echt schwarz. Das war so krass, so, dass ich dann mit 14 mir irgendwann oder 15 dann so Papers gekauft habe, damit ich so sicherheitshalber, falls mich jemand fragt, so damit das nicht auffliegt, so ein Paper abgeben kann. Das ist so eine Episode in meinem Leben, die ich lange nicht reflektiert habe, so, aber jetzt schaue ich darauf zurück und denke so, was war denn da los? Ne? Also die Angst war einfach krass, so mega unsicher.
Du hast ja gerade gesagt, du hast früher so viel Rock gehört, ne? Ja, ey, ich auch. Ich habe früher immer Delta Radio gehört. Zum Einschlafen, zum Aufwachen, ja. Immer. Und da lief ja Rock, Indie, Alternative, sowas die ganze Zeit, habe ich nur gehört. Ich hatte so eine krasse Green Day-Phase, ich hatte Nietengürtel an meinen schwarzen Röhrenjeans und so eine Scheiße. Also so. Und man war halt auch immer cool, wenn man gesagt hat, ja, man hört das und man hört das und das und so. Und ich mochte die Musik auch wirklich. Nur dann irgendwann meinte mal einer zu mir, warum hörst du eigentlich Rock? Du bist schwarz und musst Hip-Hop hören. Und das fand ich irgendwie so doof von dem, also weil ich hatte das echt verstanden. Warum denken das die Leute? Warum kategorisieren die das so? Also
sie noch gar nicht auch ergründen können wahrscheinlich, was überhaupt in den Leuten vorgeht, die sowas zu dir sagen. So, ne? Genau. Also, ich darf das doch hören. Ich verstehe es gar nicht. So voll die kindliche Herangehensweise, die voll amazing ist, dass du halt gar nicht hinterfragt hast für dich selbst, warum du das nicht hättest hören dürfen, was ja auch korrekt ist. So, ne?
Voll. Aber wie war es dann bei dir zum Beispiel, wenn du andere Schwarze getroffen hast? Weil ich habe immer auch Hip-Hop gehört und vor allen Dingen Reggae und Dancehall so, aber deutschen Hip-Hop tatsächlich immer früh. Ich hatte dann, wenn ich dann tatsächlich mal auf andere Schwarze getroffen bin, habe ich mich nicht getraut zu sagen, ich höre Rockmusik, sondern eher so, ja, normal, das neue Sammy Deluxe Album oder hier, das neue.
Weck mich bitte auch.
Ja, genau. Ja, ist schon Sizzler, bla, bla, bla. Ja, boom, boom.
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte keine einzige schwarze Bezugsperson oder habe irgendwie nie einen Schwarzen getroffen.
Aber wie war das bei dir? Du hast doch auch Sport gemacht zum Beispiel, weil das war bei mir so der Ort. Man redet ja immer so schön von der integrativen Kraft des Sports, ja. Was glaube ich auch krasser Bullshit ist, dann ist nur Fußball, Basketball und Kampfsport.
Nee.
So, hä? Fast alle anderen Sportarten so in Deutschland, Rudern, so jetzt im Norden Rudern, Paddeln, Hockey, Eishockey, Handball.
Ist alles, aber Sport integriert doch voll.
Ja, aber es sind halt alles nur weiße Leute so, ne? Ich habe auch mal beim Bogenschießen zum Beispiel, es ist all white people. So.
Ja, und das ist, ich habe Tennis gespielt, all white people, der weißeste Sport ever.
Ja, und da bin ich auch nicht mehr hingegangen so, ja.
Deutschland. Ich rede über Deutschland, ja. Ich rede über meinen random Tennisverein.
Ja, aber ist doch so, Mann. Du kannst nicht zum Handball gehen und das ist... Es wird,
ich habe Handball gespielt.
Ja? Warst du der einzige Schwarze?
Natürlich.
That's what I mean. So, ne? Wenn du meistens in den Fußballverein gehst, dann ist es viel diverser. Und wenn du zum Boxen gehst oder zum Kickboxen, dann ist es oft auch viel diverser. Und da habe ich mich auch immer wohlgefühlt bei diesen Sportarten. Aber so bei diesen anderen Sachen, ich habe viel ausprobiert, so, war es immer so, hey, okay, hi. Wie spann ich die Sehne? Oh. Nein, aber so, da habe ich halt beim Fußball so andere POC und auch andere schwarze Leute getroffen, weil sonst war mein Umfeld ziemlich weiß, auch in der Schule. Da waren dann so solche Situationen, mehr so Hip-Hop, ja, normal.
Aber kennt ihr das Gefühl, wenn ihr so, das habe ich teilweise noch heute, wenn ihr so schwarze Personen auf der Straße seht und dann denkt so innerlich, ja, Brother, hey, guck mich an, na Mann, was geht? Und dann geht schon so diese Begrüßung in seinem Kopf durch. Und dann geht die Person einfach weiter und beachtet einen gar nicht mehr und denkt so, scheiße. Also das, man denkt sich so, okay, das ist einer von uns. So, das ist, wir sind zusammen, wir sind Brüder oder Schwestern oder so, aber dann kriegt man auch gar keine Beachtung.
Ja, krass, sorry. Ich wollte nur sagen, wie krass, wie viel so ein kurzes Nicken, so ja, wie das so eine ganze Woche retten konnte. Ja, so, ne?
Aber ich muss sagen, ich habe das früher gehasst in Lübeck. Ich habe das nicht verstanden, ich habe das gehasst. Und ich habe mich immer, ich erinnere mich noch daran, dass ich mich bei meinen Freundinnen, so als wie alt war ich, so 15, 16, 17, so in dem Alter, immer krass so abgefuckt habe, war so, Gott, die ganzen schwarzen Leute grüßen mich immer und ich check's überhaupt nicht und sagen so Sister zu mir, was zur Hölle. Ich will nicht mit denen reden, ich find's voll krass übergriffig. So ohne irgendwie feministisch zu sein, sondern einfach nur so, ich hab's halt gar nicht gecheckt. So. Und ich habe auch gar nicht gecheckt, dass es das nur Solidarität ist oder ein Gruß, der einfach voll nice ist. Ich fand's immer irgendwie immer creepy, einfach weil ich mich nicht einordnen konnte und habe das heute auch, dass ich so bin so, ah, hi, und bin so, ah ja, okay, nice und Leute sind so, okay, wir sind in Berlin, wir machen das hier nicht oder keine Ahnung, gar nicht so, aber in Lübeck ist es halt, viel mehr special, da eine schwarze Person zu treffen. Da gab es krass viele schöne Momente, die ich damals nicht als schön wahrgenommen habe und heute bin ich so, ah ja, okay, I get that now und jetzt ist es auch völlig okay. Also ich erwarte von keiner schwarzen Person, dass sie mich grüßt, aber ich irgendwie ist es indoktriniert so bei mir, dass das eigentlich passieren könnte. Und dann bin ich so, oh Mensch, schade, okay, ich hätte mich jetzt eigentlich gern gegrüßt.
Das war immer so eine, ich fand so eine mega Superpower. Also ich gehe durch die Straße, auch mit weißen Freunden und ich kann einem Schwarzen so,
kennst du den?
Kennst du den? Ich sag so, ja, down in the heart. Nein, aber es war wirklich so, ja, besonders für mich. Ich habe es immer gefeiert. Aber ich muss auch sehen, so, dass sich das jetzt verändert hat. Je älter ich geworden bin, vielleicht liegt es an Berlin, so, dass es hier wirklich nicht so passiert. Und ich habe es auch auf der Arbeit ab und zu mal versucht. So, und da war es für mich jetzt so im Berufsleben als erwachsener Mensch, war es nicht so. So oft habe ich die Erfahrung gemacht, dass ich da so versuche, irgendwie Blickkontakt aufzunehmen mit einer anderen schwarzen Person, mit einer anderen POC-Person und sagen, hey, wir sitzen doch hier irgendwie im selben Boot, gerade hier so in diesem weißen, also jetzt im Journalismus ist halt einfach so, ne, in den großen Medienhäusern im weißen Umfeld, let's connect, so, und dass da auch manchmal so Abwehrhaltung gibt, ne?
Was mich interessiert, ist so, wie so eure FreundInnenkreise so mit eurem Schwarzsein umgegangen sind, weil ich wirklich einen tollen Freundinnenkreis in meiner, also als Jugendliche hatte, heute immer noch auf jeden Fall, aber natürlich das so irgendwie mein Upbringing als schwarze Person so geprägt hat und ich immer gar nicht, also ich habe so gar nicht gecheckt, was mich anders macht, wie ich vorhin schon gesagt habe, aber was gleichzeitig auch konstant gecheckt, so, also war so krass in der Schwebe immer und habe auf jeden Fall gemerkt, dass auch meine Freundinnen voll große Probleme damit hatten, so zu besprechen, was mich anders macht. Ich glaube gar nicht mal, weil sie so eine Angst hatten, was Falsches zu sagen, sondern weil sie selbst noch nicht verstanden haben. Heute verstehen die das alle, weil die sich politisiert haben und wir jetzt irgendwie uns austauschen darüber und Leute meine Struggles oder Struggles von anderen schwarzen Personen irgendwie wahrnehmen und wahrnehmen wollen. So. Aber ich war schon immer die einzige schwarze Person in meinem Freundinnenkreis, so in meinem Chor-Freundinnenkreis lange Zeit. Das hat sich dann irgendwie auch mal gewandelt. Aber ich auf jeden Fall auch so mit so problematischen Sprüchen, die dann manchmal gebracht wurden von so einem unbewussten Teenie, der dann irgendwie gar nichts gerade gecheckt hat, heute erst so aufarbeiten kann und so merke, okay, eigentlich hat mich das damals sehr verletzt, damals schon, heute checke ich's und jetzt will ich das irgendwie für mich bearbeiten, weil ich jetzt nicht sagen will, hallo Leute, 2010 hast du mal das zu mir gesagt, können wir das nochmal kurz besprechen? Würde ich nicht machen. Aber ja, mich würde voll interessieren, ob ihr solche Momente und Begegnungen auch hattet.
Also ich bin teils, also in der Stadt aufgewachsen, in Kiel, aber auch auf dem Dorf, bei Kiel und war halt voll im Dorfleben dabei. Also ich war in der Freiwilligen Feuerwehr, im Handballverein, ich war auch im Dorffußballverein und bei Dorffesten auch und ja, also es war schon krass, also so, was man sich da anhören musste teilweise. Also da hat man irgendwie auch so ein Alter dann gehabt, wo man das schon gecheckt hat, so, dass die Leute fies zu einem sind, weil man so aussieht, wie man aussieht. Und teilweise war es auch wirklich so, schon im erweiterten Freundeskreis, dass halt auch halt Sprüche gebracht wurden und dass halt auch keine Rücksicht drauf genommen wurde, wie ich damit umgehe oder wie ich darauf reagiere. Und das waren immer so Dynamiken, die sich da ergeben haben. Es ging jetzt aber nicht immer nur so gegen mich, sondern auch teilweise gegen andere Menschen. Also einer zum Beispiel hatte eine Behinderung, der wurde halt auch immer so regelmäßig so deshalb angelabert. Also es war sehr, sehr rau. Und ich gehörte immer dazu. Ich war auch immer beliebt, so würde ich das beschreiben. Aber trotzdem war ich immer für alle der N... So, und selbst wenn ich gesagt habe, ich möchte nicht so genannt werden, wurde sich darum lustig gemacht und
so Stress nicht so rum Situationen hatte ich auch so reg dich doch jetzt nicht darüber auf, dass der zu dir gesagt hat, dass du gut sehen kannst oder reg dich doch nicht darüber auf, dass der gefragt hat, woher du kommst, so, ne? Und man selbst wahrscheinlich noch gar nicht das Werkzeug dafür hatte, darüber zu diskutieren beziehungsweise dann irgendwie wahrscheinlich auch nicht so anders sein wollte, um dann irgendwie Stress zu machen. I don't know, ich weiß nicht mehr so genau, was da der Mechanismus war.
Ja, also naja, es waren ja nicht nur diese Fragen, in Anführungsstrichen, die man sozusagen parieren kann. Es war teilweise so voll in die Fresse, ne? Also, dass man sich nicht gegen wehren konnte. Und es war halt nicht so dieses, ja, du bist voll schnell oder du, weil du aus Afrika kommst oder halt, es war halt, ihr wisst was. So. Da konnte man teilweise auch keine Antworten haben. Ich erinnere mich an eine Situation, da war ich auch mit so zwei Kumpels, hab da mit denen gechillt und dann haben die halt auch die ganze Zeit irgendwelche Scheiße rausgehauen und dann bin ich halt irgendwann nach Hause gefahren, weil die nicht aufgehört haben, mich so zu beleidigen und zu nerven. Und da habe ich das meiner Mama erzählt und die ist halt auch ausgerastet. Und dann hat sie halt deren Eltern angerufen. Und dann mussten die beiden Jungs zu uns nach Hause kommen, sich auf die Couch setzen und dann haben die sich bei mir entschuldigt. Und das war auch so, glaube ich, so einer meiner unangenehmsten Erfahrungen, so die ich gemacht habe. Weil mir war es fast unangenehmer, dass die beiden zu mir kommen mussten und von meiner Mutter so sich entschuldigen mussten, als die Beleidigung an sich.
Das kann ich total verstehen. Das war so meine Horrorvorstellung, wenn meine Mutter sagt, ich rufe da jetzt an, ich mach das jetzt so. Please don't. Nein, das ja, voll. Ich finde, ich bewundere das jetzt auch so im Nachhinein und dass sie so für mich eingestanden ist. Aber in dem Moment so hatte man natürlich das Gefühl so, das zeigt noch mehr, dass ich in dieser Situation irgendwie der Ausgelieferte bin, der Betroffene bin, das Opfer bin, wirklich. Und das ist irgendwie ein Gefühl, was man ungerne hat, die meisten Menschen jedenfalls ungerne haben. Und ich glaube, was auch hinter vielen Sachen steckt, die man bis heute sieht, in dem letzten Podcast wurde über dieses unsägliche Interview geredet in der Zeit, wo auch drin vorkommt, ja, ich bin doch nicht der Betroffene. Ich bin Schwarzer in Deutschland, aber ich bin doch kein Betroffener. So etwas nicht an sich heranzulassen. Ich meine, jeder nimmt die Welt anders wahr und jeder hat andere Struggles. So, ich will da nichts vorwegnehmen oder so oder jemandem sagen, wie er sich zu verhalten soll. Aber es hat, glaube ich, oft auch was damit zu tun, dass man nicht sozusagen sich eingestehen will, ey, ich habe keine Kontrolle über die Situation, sondern hier sind irgendwie stärkere Strukturen und stärkere Dinge am Werk, die mich hier gerade überrumpeln. So.
Aber mit wem habt ihr diese Ängste oder diese Gefühle nach solchen Situationen geteilt? Weil ich erinnere mich daran, dass ich so wenig in der Lage war, das auszusprechen oder das zu spüren oder das zu benennen, dass ich das einfach nicht geteilt habe. Ich habe das lange nicht mitgeteilt. Ich habe mich meiner Mutter nicht mitgeteilt, meiner Familie nicht. Denn so mal, aber auch nicht so richtig, weil ich es nicht benennen konnte, aber auch, weil ich irgendwie anscheinend auch wusste, dass die anderen nicht so richtig verstehen. Und ich glaube, da fällt mir so auf, dass mir eine schwarze Bezugsperson und ich bin mit einer Halbschwester, die in der gleichen Stadt gelebt hat, aber nicht bei mir aufgewachsen ist, groß geworden. Und wir haben uns da schon manchmal, amazing, oh Mann, ey, geil. Wir haben uns da schon manchmal ausgeschaut, waren aber auch noch zu klein, um dann irgendwie zu wissen, okay, wir brauchen uns hier gerade. Wir sind der einzige Support, der uns gerade hier bleibt, der das nachvollziehen konnte, weil eben ein schwarzer Freund im Kreis nicht da war, weil es auch keinen Zugang zur Black Community gab. So, ne? Meine Mutter ist nicht zu diesen Orten gegangen, in die Afro-Shops gegangen, hat da irgendwie connected, das hat sie nicht gemacht, das wollte sie vielleicht auch nicht, keine Ahnung, weiß ich nicht mehr genau, aber ich habe das einfach nicht besprochen. Es war nicht da und dann kam es irgendwie raus, als ich anfing, darüber nachzudenken. Habt ihr das besprochen? Also wahrscheinlich dann einmal, wenn es schlimm wurde.
Ich habe es einmal gemacht und dann auch nicht wieder, weil ich genau wusste, was dann passiert. Und also das hat zwei Gründe. Erstens, weil sagen mein Stolz ja selbst dadurch beschädigt wird. Insofern, dass ich halt ein Außenseiter bin, auf den Leute halt sozusagen scheißen. Auf der anderen Seite wusste ich halt auch, wie die Reaktion meiner Mutter in solchen Situationen aussieht. Und dann wurde es halt noch peinlicher. So, weißt du, so jetzt in der Retrospektive bin ich halt meiner Mutter dankbar dafür, dass sie das gemacht hat und würde es natürlich auch bei meinem eigenen Kind genauso machen, normal. So, aber mir hat, glaube ich, auch so eine Vaterfigur gefehlt, eine schwarze Vaterfigur. Ich glaube, mein Vater ist halt einfach viel selbstsicherer, was das angeht. Also der erlebt halt auch Rassismus oder hat auch Rassismus viel erlebt als schwarzer Mann. Aber der gibt, glaube ich, einen ganz anderen Fuck drauf als meine Mutter. So, ich glaube, meine Mutter, die macht das auch fertig. So, sie ist sehr emotional. Mein Vater ist, glaube ich, schon viel abgehärteter. Und also ja, ich habe es auch eigentlich nicht kommuniziert.
Ja, natürlich same. Also für mich hätte es nicht nur der Vater sein müssen, es hätte auch eine schwarze Tante sein können oder irgendeine ältere schwarze Person, wo ich das Gefühl habe, I can look up to. So, und an die ich mich so wenden kann.
Habt ihr an irgendeinem Punkt eurer Entwicklung so Wut gespürt oder so Enttäuschung über euren Müttern oder euren Familien, bei denen ihr das Gefühl hattet, okay, ihr habt mich nicht genug darauf vorbereitet oder ihr wart nicht genug für mich da, ihr habt euch nicht genug mit der Thematik auseinandergesetzt? Weil ich merke, dass ich auf jeden Fall meiner Mutter niemals Vorwürfe mache, aber auf jeden Fall klar benennen kann, was so Defizite waren. So, also ich weiß genau ihre Struggles und ich weiß genau ihre Gründe und so. Und ich kenne sie so gut, deswegen ist das irgendwie in Ordnung für mich. Aber ich könnte auch klar sagen, was ich mir von ihr gewünscht hätte. Und zwar, das wäre irgendwie die Auseinandersetzung damit und irgendwie das sich vielleicht anlesen, aber vielleicht auch den Austausch suchen und vielleicht angefangen bei so, okay, ich weiß nicht, wie ich die Haare meiner Tochter pflegen soll. So. Es gibt noch kein Internet 1999, aber ich fahre jetzt vielleicht einfach mal selbst zum Afro-Shop, wo Leute sind, die die Haare meiner Tochter haben. Oder ich rede darüber mit einer Lehrerin, wenn ich mitbekomme, dass irgendwie jemand was Blödes gesagt hat oder sowas. Gab es solche Momente bei euch?
Also, nee, ich hatte eigentlich immer so das, also meine Mama hat mir zum Beispiel auch damals eine schwarze Puppe gekauft.
Ah, okay.
Und, also ich glaube, ja, und da habe ich mich auch voll drüber gefreut, so. Also ich an solche Sachen erinnere ich mich halt. Oder irgendwie auch Pflaster in dunkler Farbe. Meine Mutter war schon so, auf jeden Fall, sie wusste, was abgeht. Bin ich eigentlich, glaube ich, ganz gut bei weggekommen, so was das Familiäre angeht.
Ja, also, nee, ich habe das ähnlich so wie du. Wir sind uns ja sowieso in einem einig hier heute.
Norddeutschland, keine Ahnung, das wird alles gleich.
Ja, ist es wirklich so. Es gab natürlich immer wieder Momente, auch im jetzt sag mal größeren Familienkreis, wo man denkt, okay, muss das denn sein oder so? Warum machst du so? Warum sagst du bestimmte Dinge? Warum hast du dich nicht informiert? Warum bist du jetzt positiv rassistisch? Warum sagst du so super krude Sachen manchmal tatsächlich? Aber ich kann meiner Familie da irgendwie, oder konnte, aber ist eigentlich immer noch so, nicht böse sein. Ich hatte immer das Gefühl, da ist Unwissenheit vorhanden. Da wurde sich mit dem Thema nicht so auseinandergesetzt, wie man das heute machen würde oder damals auch hätte machen sollen. Aber ja, das war noch, ja, vor 1999 war noch davor, so. Und es gab nicht das Internet, es gab nicht YouTube, wo du mal eben hingehen kannst. Oder wenn mich meine weiße Cousine jetzt fragt, ey Robin, wo kann ich mehr über rassismuskritisches Arbeiten lernen? Und so, dann kann ich ihr einfach ein paar Instagram-Accounts empfehlen, so. Oder das Buch von Alice Hastas. Und noch viele ganz andere tolle Bücher. Aber ich sag mal, es ist viel niedrigschwelliger, glaube ich, heute als damals. Mhm. Das entschuldigt das natürlich nicht. Und ich würde das selbst jetzt werde das selbst auch als frisch gebackener Vater ganz anders machen. Ja, ja, hallo?
Juhu! Also, ja, ja. Wir haben ja gerade schon drüber geredet. So, ja, Congrats.
Voll Phishing.
Tut mir leid. Oh Mann, ja, ich frag mich jetzt gerade. Ja. Ich sag, okay, reden wir jetzt darüber?
Nein, aber das wäre nochmal eine ganz eigene Folge, glaube ich. So.
Das stimmt.
Es gibt so viele Themen, die wir sprechen können, das ist so geil.
Unbedingt, ja, voll.
Ich möchte noch was Krasses adressieren. Gerne. Was Krasses, Leute, das ist so krass. Nee, mir ist aufgefallen, dass wir gerade noch nicht über so Privilegien gesprochen haben, im Zuge dessen, in einem weißen Raum aufzuwachsen. Ne? Also auch einen weißen Habitus zu erlernen, wie man sich vor weißen Leuten in weißen Kontexten, ich will nicht sagen gut verkauft, aber wie man performt vielleicht, ne? Also wie man spricht, aber wie man auch einfach, wie man halt weiß ist, wenn man weiß sein muss sozusagen, und wie man durch dieses Bestreben, nicht anders sein zu wollen, auch total gelernt hat, da so reinzuschlüpfen und dann auf einmal an die weiterführende Schule kommt, an die Uni kommt, seine Heimat verlässt und total darauf vorbereitet ist, dass die Räume, in denen du dich befinden wirst, gerade wenn man jetzt über so akademisches Life und so spricht, weiß sein werden. Und ich wurde darauf nicht vorbereitet, weil mein Elternhaus akademisch war, sondern ich wurde darauf vorbereitet, weil ich zum Beispiel einfach wusste, okay, so reden weiße Menschen, so verhalten sich weiße Menschen, I don't know. Also es war einfach klar für mich, und das ist halt völlig absurd, wenn man darüber nachdenkt, dass ich davon profitiert habe und Menschen, die in schwarzen Familien, als Dark-Skinned schwarze Menschen aufwachsen, das nicht erlernen, weil was total okay ist und auch total schön ist, da in seinem Familienkreis sein Schwarzsein zu leben und zu zelebrieren. Aber ich weiß, dass ich diesen Menschen voraus bin, gelernt zu haben, mich in weißen Räumen aufzuhalten.
Total. Ne? Das ist nicht nur in der Uni, sondern auch im Job ein ganz krasses Privileg. Ja, also ich glaube, ich könnte meinen Job vor allen Dingen als Reporter, als schreibender Reporter nicht so machen, wenn ich nicht irgendwie diesen Skill von Anfang an mitbekommen hätte, ja, dass ich weiß, wie weiße Menschen untereinander kommunizieren und wie ich mich irgendwie so geben kann, dass ich ungefährlicher wirke und die Leute sich schneller öffnen und lieber. Und das hat nicht nur mit Stimmhöhe zu tun, sondern mit bestimmten Dingen, die man einfach in so einem weißen Haushalt mitbekommt. So,
ja, die, auch so die Kultur kennen. Ne?
Ja, natürlich, so die Kultur kennen.
So Kartoffelsalat, keine Ahnung.
Kartoffelsalat. So, ne? Basic. Ja, voll. Aber das ist halt so ein total großer Vorteil, gerade wenn ich auch mit älteren Leuten rede, weil ich auch viel Zeit bei meinen Großeltern verbracht habe. So, was natürlich auch oft so ein alleinerziehenden Ding ist. Und ich dann das mitbekommen habe, wenn ich als Reporter unterwegs bin und ich bin in Emden und muss irgendwie einen 70-jährigen Mann irgendwie ansprechen und dann mit anfangen, mit dem zu reden und wir fangen an, über Heinz Erhardt zu schnacken oder so. Das ist etwas, so, ist bei euch jetzt auch Fragezeichen, ne? Ja, sorry. Ja, okay. Anderes Beispiel, whatever. Sowas. Ich bin jetzt auch kein Experte, das wäre auch ziemlich peinlich, wenn ich das... Nein, ist halt so ein alter BRD-Comedian, so, ne? Und das lief manchmal im Fernsehen und das ist witzig. Aber ich hatte dadurch das Privileg, dass irgendwie so nebenbei beim Schnittchenteller diese deutsche Kultur so, so krass aufzusaugen und einen Schnittchenteller zu essen und to know what it is. Und so. Und da, das sind so viele Möglichkeiten, das Eis zu brechen, die ich sonst nicht hätte. Und looking the way I look, dann auf verschlossene Türen zu treffen und sagen, nee, sorry, kein Kommentar.
Ich kann dir nur zustimmen. Man trifft auf verschlossene Türen teilweise, aber teilweise öffnet man sie dann auch, wenn man die weiße Sprache spricht. So. Und ja, ohne diesen Skill wären wir wahrscheinlich jetzt nicht so hier an dem Platz, wo wir jetzt gerade sind. So.
Also. Ja, voll. Und ich glaube auch, dass, also für mich war es auf jeden Fall super schmerzhaft, das anzuerkennen. Kurz nachdem ich erst geschneit habe, ich bin schwarz, direkt zu schneiden, so okay, ich habe in diesem Schwarzsein oder in diesem Lightskin-Schwarzsein krasse Privilegien und muss daran arbeiten, die anzuerkennen, also anzuerkennen, zu benennen und irgendwie auch dementsprechend zu performen irgendwie. Aber gleichzeitig auch noch mit der Familie, die einem diese Skills mitgegeben hat, so, oder mit sich und der Familie, die einem diese Skills mitgegeben haben, so Debatten zu führen, die natürlich auch mit Rassismus immer innerhalb der Familie zu tun haben. Also ich habe das Gefühl, dass dieses Konstrukt so unfassbar komplex ist, weil ich keinem Schuld zuweisen will, weil ich gleichzeitig aber davon profitiere, dass sie weiß sind, weil es krass hurtful war, dass sie weiß sind, weil es krass kompliziert für mich war, nicht weiß zu sein in diesem Familienkonstrukt und jetzt sich aber auf einen Weg zu begeben, auf eine gesunde Art und Weise, in dem ich in der Lage bin, eben das zu euch zu sagen, ohne mich dafür zu schämen oder ohne mich blöd zu fühlen deshalb oder so, sondern irgendwie zu sagen, okay, ich bin voll bereit dafür, das in meiner Arbeit, aber auch in meinem persönlichen Leben weiterhin anzuerkennen und das weiterhin zu besprechen, weil das halt mega wichtig ist und weil ja Räume immer noch verschlossen bleiben, auch wenn wir Türen vermeintlich schon geöffnet haben. So.
Ja, voll. Kann ich mich nur anschließen und das ist für mich auch, so wie du das gesagt hast, auch irgendwie krass war und es ist, dass es für mich auch krass war, dass ich das Gefühl habe, okay, ich komme jetzt langsam klar auf meine schwarze Identität, ich bin irgendwie da viel bewusster und merke auf einmal gleich, dass ich mich damit auseinandersetzen muss, dass ich super viele Privilegien habe. Und als mir das erste Mal jemand gesagt hat, habe ich, wie gesagt, vorhin haben wir schon drüber gesprochen, gleich so mit einem körperlichen Abwehrmechanismus reagiert, so wie eine weiße Person reagieren würde, wenn ich sie auf ihre Privilegien und ihre unausgesprochenen Rassismen aufmerksam mache und dann so denken muss, oh fuck, so, there is something. Und das ist absolut wahr. Und das ist... Ich musste auf jeden Fall auch noch viel mehr dran arbeiten, zu sehen, wie kann ich das in meine Arbeit und in mein Leben irgendwie noch viel mehr integrieren, da auch Platz zu machen und die Plattform, die ich habe, so zu nutzen, dass da Leute gehört werden, die sonst eben nicht gehört werden, weil sie nicht diese Privilegien haben, die ich habe.
Die Frage ist für mich halt, wenn wir jetzt schon drüber sprechen, wie wir diesen, wie wir an diesem Konflikt ansetzen. Also wie fangen wir an? Fangen wir an, das mit uns innerhalb der schwarzen Community zu besprechen? Oder fangen wir an, das an weiße Personen, die Redelsführer in irgendeinem Kontext sind, zu adressieren und mit denen das auszuhandeln? Weil klar müssen wir als Lightskin-Personen die Awareness dafür bekommen, so, aber wir sind immer noch nicht Entscheidungsträgerinnen. So. Und ich habe das Gefühl, wenn die Diskussion bei uns hängen bleibt, dann checkt's eh keiner, aber ich, also I don't know what to do, I don't know who to talk to, so manchmal. Also rede ich dann mit meinen Chefinnen und sage so, hallo, ich bin nur light-skinned, ich möchte, dass eine dark-skinned-Person hier ankommt. Die sind aber noch nicht weit genug in der Debatte und verstehen gar nicht, was ich meine, weil die gar nicht wissen, dass es different shades und different complexions und different lives gibt. Ich weiß es nicht.
Diskussion innerhalb der Community führen, denn wir sind diejenigen, die Privilegien haben und wir müssen uns dessen bewusst werden und damit arbeiten und damit einen Umgang finden, gemeinsam auch. Aber gleichzeitig müssen wir das diese, wie wir, glaube ich, schon am Anfang gesagt haben, müssen wir diese Aufmerksamkeit, die jetzt gerade da ist, und gleichzeitig dafür nutzen, auch auf Colorism aufmerksam zu machen und nicht zu sagen, okay, jetzt reden wir erstmal über Rassismus und wenn ihr dann irgendwann in 5 Jahren soweit seid, reden wir auch über Colorism. No, wir machen das jetzt, es muss jetzt gleich, glaube ich, mitbesprochen werden. Wenn wir die Möglichkeit haben und einer den Raum freizumachen für eine Dark-Skin-Person, das auch tun sollten, wenn gerade die Situation ist, dass du nun mal gerade über deine Rassismus-Erfahrung erzählst, was ja auch Wert hat, ja, weißt du, und das ist ja auch nicht der Punkt von Colorism, dass man sagt, das hat jetzt überhaupt keinen Wert mehr und das ist nicht mehr wichtig, dass du das nennst. Das hat nie, das ist nicht schlimm genug. Es geht hier nicht um ein Opfer-Ranking oder so, ne, sondern das hat auch seine Berechtigung, aber dass man das immer gleich mitdenkt, dass man bestimmte Privilegien hat, so, ne, und das machen wir ja in anderen Situationen oder hoffentlich machen wir das in anderen Situationen auch, egal ob du jetzt Mann bist, hetero, cis, skinny, able, whatever, so, so sollte es auch bei Lightskins sein, so, ne, und wenn dadurch, dass wir jetzt schon darüber sprechen, also, das ist jetzt keine große Sache, aber wir haben gerade über unsere Rassismuserfahrung gesprochen und sprechen jetzt auch nochmal da, sprechen über das Thema Colorism, so, das sollte eigentlich Hand in Hand gehen.
Es war richtig schön, mit euch zu sprechen. Und ich finde, wir sollten uns noch eine Frage oder irgendwie eine Challenge für die nächste Folge ausdecken, so wie unsere VorgängerInnen das schon gemacht haben. Fällt jemandem spontan was ein? Nein. Okay, dann lassen wir das vielleicht raus.
Ja, ey, wir können hier noch...
wir können es aber trotzdem machen.
Also, es sind so viele Dinge, über die wir noch hätten sprechen können. Und das müssen wir auf jeden Fall irgendwie wiederholen. Egal, ob es um... darum geht, was wir schon gesagt haben, um Kinder in einer Mixed-Race-Beziehung jetzt selbst aktiver Part da zu sein, überhaupt in einer Mixed-Race-Beziehung zu sein, auch ohne Kinder. So ist ein Thema, über das wir noch sprechen müssen. Aber ich glaube, wir müssen auch weiterhin noch über Colorism sprechen. Ich würde auch gerne mehr noch über Work-Surroundings und Racism im Journalismus reden, weil da gibt es einiges, was mir unter den Nägeln brennt, was ich gerne diskutieren würde. Um es mal mit einer sehr deutschen Formulierung zu sagen. Ja, let's do it.
Wir sind raus. Ciao.